Aus dem Iran über die Balkanroute nach Deutschland und jetzt zu den Olympischen Sommerspielen nach Paris. So war das für Said Faslullah.
Ich kam ja auch 2015 hoffnungslos, ohne Ahnung, nach Deutschland, um weiterzuleben und stehe hier ja als zweimal Olympioniken und so viel erreicht, wie ich mir einfach eh erträumt habe. Und das macht mich einfach stolz.
Said ist Kanute und Teil des Refugee Olympic Teams. Ein Team, das das Internationale Olympische Komitee selbst zusammenstellt. Die SportlerInnen stehen für all die Menschen auf der Welt, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Und wir schauen uns hier heute an, wie Said Faslullah es zu Olympia geschafft hat.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Wir nehmen uns hier jeden Tag eine Nachricht vor und packen sie aus. Bei uns hört ihr die Perspektiven von Menschen, die von der Nachricht betroffen sind, und dazu gibt es die Hintergründe. Heute mit mir, Ilka Knigge, und mit Kanute Said.
Ja, ich bin der Said Faslullah, 32 Jahre alt, Kanute, komme aus dem Iran, lebe seit 2015 in Deutschland und ja.
1000 Meter Kajak Einer. Das ist Saids Disziplin.
So, und jetzt geht's los. Guter Start für Faslullah, das dritte Boot von oben. Hier haben wir ihn.
Im Viertelfinale ist Schluss für Said in Paris. Sein letztes Rennen. Für die nächsten Olympischen Sommerspiele in 4 Jahren will er nicht mehr trainieren. Ich habe ihn gefragt, mit welchem Gefühl verlässt du Paris?
Ja, eigentlich sehr zufrieden. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ich die Zeiten, die ich während dem Training gefahren bin, nicht hier abliefern könnte. Aber mit den Platzierungen bin ich halt dann echt zufrieden. Und ja, ich habe irgendwie auch meinen 120% gegeben. Und ich bin damit sehr zufrieden.
Hast du noch eine Szene aus dem Wettbewerb konkret im Kopf? Beschreib das mal.
Ja, das war mein Viertelfinale, also letzten Rennen. Ich habe mir auf die ganze Strecke gesagt, also wir fahren halt dann um die 3,5 Minuten, gesagt, das ist dein letztes Rennen, zieh durch, fahr. Es tut's weh, du kannst nicht mehr, aber ist halt dann jetzt für alle, die dich unterstützt haben, die für dich jetzt hier sind und für deine Familie. Und wirklich, ich habe beim jeden Schlag an meine Familie, an die Unterstützer, alle, die an meiner Seite waren, gedacht. Und es hat meiner Meinung nach auch funktioniert.
Said sagt, er hat 2 Familien. Seine Familie im Iran, die er verlassen musste, und eine 2. Familie hier in Deutschland, die er neu gefunden hat. Die Geschichte von Saids Flucht, die beginnt mit einem Foto, einem Selfie vor dem Mailänder Dom. Es ist das Jahr 2015. Said ist im Iran ein gefeierter Profisportler, Vize-Asienmeister. Jetzt steht die Kanu-Weltmeisterschaft in Italien an. Und wenn er schon mal da ist, macht das Sightseeing. Das Foto vor dem Dom wird für ihn in der Heimat zum Problem. Der Vorwurf, er soll zum Christentum konvertiert sein.
Auf gut Deutsch gesagt, dass ich meine Religion gewechselt habe. Und Wechselreligion im Iran hat Todesstrafe.
Als er wieder im Iran landet, wird das schon erwartet.
Und ich wurde verhaftet direkt nach meinem Rückkehr im Iran. Und nach ein paar Tagen im Gefängnis haben sie mich rausgelassen und das hat mein Papa zusammen mit meiner Mutter beschlossen, dass ich mein Land verlassen muss. Und das war diese Reise, die ich geführt habe, über den Balkanroute nach Deutschland und bis heute.
Sag mal, in dem Moment, wo du wusstest, okay, ich muss jetzt mein Land verlassen, welche Rolle hat für dich da der Sport gespielt? Ist das was, wo man überhaupt noch dran denkt? So, was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Karriere? Oder denkst du da einfach nur ans Überleben?
Nee, du denkst da wirklich nur am... mein Papa hat mir gesagt, renn einfach, sobald du kennst. Ja, ich muss nochmal, glaube ich, meinen Laptop komplett anzuschauen. Es gibt wirklich ein paar Selfies, die ich von mir gemacht habe, nach dem Grenzeneröffnung, glaube ich, zwischen Ungarn und Österreich. Ich habe selber gemacht und halt meinem Papa geschenkt, ein Video. Dann habe ich dort gesagt, Papa, schau mal, ich renne einfach so schnell es geht. Alle anderen sind hinter mir. Ich bin wirklich so schnell gerannt wie nie. Ja, nee, man denkt da einfach erstmal überleben. Ich kam ja auch 2015 hoffnungslos, ohne Ahnung, nach Deutschland, um weiterzuleben. Und stehe hier als 2-mal Olympioniken und so viel erreicht. Die ich mir einfach eh erträumt habe. Noch mehr habe ich halt natürlich erreicht. Und das macht mich einfach stolz.
Wann hast du dann das allererste Mal wieder den Gedanken an ein Kanu gefasst?
Als ich im Flüchtlingslager in Dortmund war. Und ich war dann erstmal dort fest und sicher. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kenne diese Kanuverein in Essen und ich möchte halt dann dorthin transferieren werden. Und der Chef von diesem Heim hat mir gesagt, es ist halt dann nicht so einfach, wie du denkst. Wir geben unser Bestes, aber wir schauen mal. Und dann würde ich einfach nach Karlsruhe transferiert. Aber ist dann gut so. Ist ein Glück. Und da hat es meine sportliche Karriere nochmal begonnen, muss ich auch so sagen.
Said trainiert bei den Rheinbrüdern Karlsruhe und schafft es ins Refugee Olympic Team. Um da reinzukommen, da zählt aber nicht nur, wie schnell er auf den 1000 Metern ist, sagt meine Kollegin Marina Schweizer.
Ja, ich bin Marina Schweizer, ich bin Sportredakteurin beim Deutschlandfunk, gerade bei den Spielen hier in Paris, und ich bin auch Host vom Podcast Players, Flucht und Spiele. Und dafür habe ich zusammen mit meinem Kollegen Raphael Späth Said Faslula begleitet und seine Geschichte erzählt, wie er mitten rein nach Deutschland gekommen ist und auf Umwegen rein in die Spiele.
Ihr hört's raus, Marina kennt Said gut und sie kennt sich auch aus in Sachen Refugee Olympic Team. Ich habe sie gefragt, wonach entscheidet das Internationale Olympische Komitee, wer für das Refugee-Team starten darf? Wie läuft das ab?
Das erfolgt nach einer Bewerbung durch eine Auswahl bei der Olympischen Refugee-Stiftung. Also das ist so eine Stiftung, die dafür verantwortlich ist, geflüchteten AthletInnen Stipendien zu geben. Und die Auswahl ist nicht transparent. Es ist wohl eine Mischung aus sportlicher Leistung und persönlichen Kriterien. Die Zahl ist auch immer wieder gesteigert worden. Vom ersten Refugee-Team in Rio, da waren es 10, dann in Tokio 29, jetzt in Paris 37. Und Stipendiaten müssen alle erstmal sein. Die sind deutlich mehr als dann die, die zu Olympia fahren können. Mhm. Und es gibt dann quasi eine Longlist und die Shortlist, das sind dann die, die fürs Refugee-Team dann nominiert werden.
Ach so, okay. Das heißt, das ist anfangs erstmal ein größeres Team und dann gibt's noch so eine kleinere Auswahl, ja?
Genau.
Und du hattest eben schon so ein bisschen nebulös gesagt, so auch Kriterien, die so die Persönlichkeit auch ein bisschen betreffen. Und das, da hüllt sich das IOC in Schweigen, was das genau ist, oder wie?
Ja, also für dieses Team ist es eben anders als bei Teams für Nationen. Also da gibt es dann immer klare Qualifikationskriterien, die die nationalen Sportverbände festlegen in Koordination mit dem Sportweltverband, also zum Beispiel der Weltleichtathletik oder dem Weltradsportverband. Die sportlichen Maßstäbe fürs Refugee-Team, die sind nicht eindeutig. Also ich habe auch schon von mehreren Personen, jetzt nicht nur Said, sondern auch anderen, die sich selber qualifizieren wollten oder sich beim IOC für andere einsetzen, gehört, dass sie das als willkürlich empfunden haben, weil sie eben keine Zeiten, Weiten oder Höhen als Vorgabe hatten, an denen sie sich orientieren konnten.
Aus welchen Ländern kommen denn die meisten SportlerInnen im Refugee-Team?
Also die allermeisten aus dem Iran. Es gibt Athleten aus vielen Teilen der Welt, in denen es gerade Konflikte gibt. Eritrea, Sudan zum Beispiel auch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Verfolgung von Frauen, die Sport machen und das in ihren Ländern nur unter Todesangst machen können, also Stichwort Afghanistan zum Beispiel, die spiegelt sich nicht so ganz in dem Geschlechterproporz von dem Team. Es sind 24 Männer und 13 Frauen.
Mhm. Bei Said, der kommt ja auch aus dem Iran, wollten die Sportverbände ja erstmal nicht anerkennen, dass er Geflüchteter ist. Warum?
Also die Realität in der Sportwelt ist auf jeden Fall, es mischen da oft sehr viele mit, nicht nur das IOC, auch der Weltkanuverband. Und der hat den Flüchtlingsstatus seines Athleten nicht anerkannt. Das war der erste Schritt, der dafür nötig war. Er hat es nicht gemacht, weil ihm offenbar keine korrekten Informationen über Saids Flucht vorgelegen haben. Also da fielen wohl dann so Sätze wie, dass Iran ja also kein Kriegsland sei, aber dass er auch ohne Not den Iran verlassen habe. Und nach dieser Regel müsste er dann eigentlich den Iran fragen, also dieser Weltverband müsste dann den iranischen Verband fragen, ob es eine Starterlaubnis für Said geben kann. Aber das war ja der Verband, vor dem er geflohen war. Insofern kam das auch nicht in Frage. Genau. Und erst als dann die Regeländerung beim Weltkanuverband durch war, konnte Said sich auf das Stipendium und dann eben auch das Refugee-Team bewerben. Und das Ganze hat er eigentlich dann auch nur geschafft, weil mit für ihn viel Glück die Spiele in Tokio Jahr um Jahr verschoben worden sind.
Okay, das heißt, sie haben ihre Regel geändert. Aber wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war tatsächlich ein ausführlicher Bericht in der Sportschau in der ARD von Peter Wosny. Der hat Seitz' Fluchtgeschichte nachgezeichnet und überprüft. Also zum Beispiel ist dann ein Wegbegleiter aus dem Iran zu Wort gekommen, der mit ihm über die Balkanroute geflohen ist. Und der hat die Geschichte bestätigt. Und erst nach diesem Bericht ist der Weltverband dann abgerückt von seiner Haltung. Also als das Ganze von Journalisten dokumentiert worden ist, dass es an seiner Fluchtgeschichte keine Zweifel geben muss.
Also Said ist jetzt auch wieder Teil des Teams gewesen in Paris. Was bedeutet das denn jetzt für den Support? Also andere Teams, die haben ja eine eigene medizinische Abteilung, riesige Trainerstäbe, einfach viele Ressourcen. Wie ist das beim Geflüchteten-Team?
Also das Flüchtlingsteam hat auch für jede Sportart eigene TrainerInnen. So quasi wie BundestrainerInnen Kanu oder so. Mhm. Aber es ist natürlich dezentral. Said trainiert weiter an seinem Heimstandort in Karlsruhe. Das ist ja auch ein Bundesstützpunkt in Deutschland. Also das hat so einen gewissen Status, dieses Trainingszentrum. Und die Refugee Foundation schreibt dazu nur, dass es eben bei diesem Stipendium dann eben darum geht, dass die Athletinnen in ihrem Aufnahmeland dann die Unterstützung bekommen, dass sie eben dort in den Strukturen auch trainieren können. Also sie sollen in die Lage versetzt werden, für hochklassige Wettkämpfe zu trainieren. Mhm. Und das ist dann jetzt auch bei Said der Fall.
Und für Said bedeutet die Teilnahme an den Olympischen Spielen an Paris 2024 einfach alles. Dass er dabei sein kann, das kommt erstmal gar nicht so richtig bei ihm an. Er sitzt in einem Zoom-Call bei der Verkündung der Namen und verpasst irgendwie den entscheidenden Moment.
Ich habe ehrlich gesagt erstmal nicht kapiert. Und die haben gesprochen. Und irgendwann mal haben sie irgendwas gesagt. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und sie haben mich gefragt, ja, freust du dich oder wie geht es dir jetzt? Und ich habe gesagt, ja, ich bin ein bisschen angespannt und ich war so oft krank und so. Und dann haben sie mir gesagt, ja, jetzt bist du dabei, wie fühlst du dich? Ich habe gesagt, wie bin ich dabei? Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt bist du dabei. Wir haben es dir gesagt, du bist dabei. Und ich habe halt dann wirklich im Raum, waren 3-4 Personen, jeden Einzelnen gefragt, bin ich dabei, bin ich wirklich dabei, bin ich dabei? Und jeder hat ja gesagt. Und dann war einfach dieser Druck von mir raus, habe, glaube ich, laut geschrien. Und ja, ich war dieses Jahr mega angespannt. Mhm. Mega angespannt. Ich weiß nicht, warum. Ja gut, man wird älter, ich bin Papa geworden. Mhm. Und diesen ganzen Druck, was ich in den letzten Jahren hatte, kam ja auch irgendwann mal raus. Ich bin ja auch ein Mensch, ich bin keine Maschine. Und ja, ich war dieses Jahr wirklich einfach nur wenige Tage gesund, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich habe erstmal nicht kapiert, dass ich qualifiziert bin, aber im Nachhinein habe ich halt dann realisiert.
Oh, aber voll schön. Also ich höre da einfach raus, das bedeutet für dich wahnsinnig viel, ne?
Ja, also wenn ich mich nicht qualifiziert hätte, also ich glaube, war dann ein richtiger Bruch in meinem Leben oder Herz, was auch immer. Also ich hätte wirklich richtig Depression gekriegt, wenn ich das nicht geschafft hätte.
Mhm,
weil
okay.
Ich habe in meinem Herz und Blut alles gegeben, dass ich jetzt nochmal hinkomme. Und ich wollte, dass mein Sohn unbedingt diese Olympischen Spiele mit mir erlebt. Und das haben wir zusammen gemeinsam erlebt. Und das war einfach mein schönster Moment hier.
Wie du bringen ja alle im Refugee-Team einfach eine besondere Geschichte mit. Mhm. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diesen Team-Spirit. Wie läuft das bei euch allen ab? Ihr seid ja über 30 Leute. Mhm. Ja, wie ist da die Stimmung? Worüber sprecht ihr?
Wir hatten diese Team-Get-Together-Meeting eine Woche vom Olympischen Spiele. Da waren wir alle da. Ich hab's nach meiner Erfahrung in Tokio habe ich meine Lautsprecher und Mikrofone mitgenommen und habe gesagt, okay, da müssen wir jetzt Karaoke machen, weil das ist, ja, diese Team-Get-Together ist dafür da, dass man sich einfach kennenlernt, versteht und Kulturaustausch, weil wir sind nicht eine Nation.
Ja, ihr trainiert einfach nicht alle zusammen, ne? Also das ist einfach so ein großer Unterschied schon zu den anderen Teams.
Das ist eine Sache. Andere Sache ist, wir kommen nicht zum Beispiel alle aus Deutschland oder Österreich oder was auch immer. Ja. Es ist halt einfach verschiedene Mentalität, Hautfarbe, Religion und so weiter. Deshalb habe ich gedacht, okay, Musik ist international und man kann ja auch irgendwas zusammen machen. Es ist super gut angekommen. Wir haben alle gemeinsam getanzt, gesungen. Es war mega, 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 mega schön. Und wie gesagt, Stimmung war einfach fantastisch. Und wir haben uns super gut verstanden.
Was singst denn du, wenn du Karaoke singst? Das will ich jetzt aber auch nochmal wissen. Hast du da so einen favorisierten Song?
Ja gut, entweder Persisch oder Apache. Bei mir geht's nur die zwei.
Okay, alles klar. Said, der hatte also eine richtig gute Zeit in Paris mit seinem Team. Egal ob Medaille oder nicht. Meine Kollegin Marina Schweizer sagt, beim Refugee Olympic Team, da geht's auch weniger um Medaillen.
Also sportlich gesehen muss man auf jeden Fall sagen, da gilt die Devise, dabei sein ist alles. Das sind hauptsächlich Athletinnen und Athleten, die nicht vorne mitkämpfen um Medaillen. Eine Boxerin, Cindy Ngamba, ursprünglich aus Kamerun, die hat jetzt Bronze geholt in ihrer Gewichtsklasse im Boxen. Und die ist die erste Athletin ever aus dem Flüchtlingsteam, also seit Rio, die eine Medaille gewinnt. Ich glaube, das zeigt dann schon auch, wie quasi so das sportliche Level ist in diesem Team. Mhm. Die Bilanz des IOC zu seinen eigenen Ideen, so ein Team zu gründen, fällt traditionell positiv aus. Also das IOC hat diese Refugee Foundation gegründet. Dadurch werden ja auch noch andere Geflüchtete auf der Welt in verschiedenen Teilen der Welt unterstützt. Und es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass dieses Geflüchteten-Team nicht bei den kommenden Spielen auch weitergeführt wird. Ich füge aber vielleicht schon mal so eine kleine Einschränkung hinzu aus meiner Sicht. Das ist natürlich eine große Chance für Athletinnen, die da reinkommen. Mhm. Aber Tatsache ist natürlich auch, es gibt ja viel mehr geflüchtete Top-Athleten als Plätze in diesem Team. Mhm. Und ich habe es vorhin schon mal kurz durchscheinen lassen. Nicht alle, die da dann abgelehnt werden, sind so happy damit, dass es da eben einfach eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt.
Okay, also vielleicht bräuchte es transparentere Kriterien, höre ich so ein bisschen raus, ne?
Ja, das ist die Kritik, die es von denen gibt, die daran beteiligt sind. Ich selber habe ja den Bewerbungsprozess noch nicht durchgemacht. Da geht es sicherlich auch viel um persönliche Enttäuschung, weil das dann eben eine Chance ist, doch noch auf die Olympiabühne zu kommen. Mhm. Aber auch von Leuten, die es geschafft haben, kann das durchaus auch sein, dass sie sich das wünschen.
Einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Einmal den Jubel hören, gegen die Besten der Welt antreten. Ja, das ist für viele Sportlerinnen und Sportler einfach der Traum. Und für alle, die im Refugee-Olympic-Team sind, ist es mehr als das, sagt Said.
Wir sind hier einfach 37 Flüchtlinge von diesen 120 Millionen, die auf die Welt sind und einfach hoffnungslos sind und sind einfach wegen Politiker, wegen Funktionäre, die einfach nächsten Tag aufstehen und Krieg anfangen oder halt dann wegen politischer Gründe oder religiöse Gründe, sind einfach auf der Flucht und sind einfach hoffnungslos. Und wir wollten einfach zeigen, wenn wir diese 37 Personen mit verschiedener Hautfarbe, Sprache, Religions zusammenschaffen, zusammenkommen, dann könnt ihr auch, kann jeder auch. Ja, wir brauchen keinen Krieg. Wir wollen einfach alle in Frieden leben. Aber wir brauchen halt dann weiterhin die Unterstützung und mehr Stimme.
Wie sieht das jetzt aus? Glaubst du, du kannst dann komplett ohne Kanu oder bleibt das irgendwie in deinem Leben?
Nein, natürlich nicht. Also ich arbeite ja auch Teilzeit bei unserem Sponsor, den Kronimed. Mhm. Und das ist halt dann neben unserem Kanuverein. Und ich werde dem Rheinbruder treu bleiben. Also vielleicht gehe ich nicht unbedingt jeden Tag paddeln, aber ich würde dem Rheinbruder Karlsruhe schon treu bleiben.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge, das Team der Folge. Mathis Dirkes, Alex Hart, Ingo Rockenberg und Marina Schweizer. Und wenn ihr mehr über Saids Geschichte hören wollt, wie der Sport ihm geholfen hat, nach seiner Flucht in Deutschland Anschluss zu finden und wie er sich zur Olympiateilnahme gekämpft hat, dann hört euch Marinas Podcast-Reihe dazu an. Flucht und Spiele, der Traum von Olympia heißt sie. Ihr findet alle Folgen in der Deutschlandfunk-App und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt kommt gut durchs Wochenende. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.